Wir haben heute den zweiten Teil von dem Thema, das ich am Mittwoch begonnen habe, über das Äußere des Christen. Der Abend wird etwa bis 20.15 Uhr gehen. Wir hatten letztes Mal, ich darf hier auf der Folie Ihnen in Erinnerung rufen, die Punkte, die wir hatten, so ganz kurz. Es ging ja um das Thema Kleiden. Kleiden kommt von Gott, war der erste Punkt gewesen. Zweitens, Kleidung ist zur Verhüllung der Scham. Gott war es, der den Menschen die Kleidung gegeben hat nach dem Sündenfall, zur Verhüllung der Scham. Überhaupt ist Kleidung etwas zum Verhüllen. Und Gott hat dem Menschen das Schambewusstsein gegeben nach dem Sündenfall. Und er weiß, dass er sich kleiden muss vor Gott und auch voreinander, vor den anderen Menschen. Wir hatten dann noch gesagt, Kleidung ist zum Schutz, nicht nur zum Schutz vor Kälte, sondern auch gerade zum Schutz vor Gefahren auf dem Gebiet der Geschlechtlichkeit und zum Bewahren der Heiligkeit der Ehe. Und für heute möchte ich zwei Worte an den Anfang stellen. Das eine ist in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31. Und das zweite ist in Kolosser 3, Vers 17. Wir wollen diese zwei Verse lesen. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr also esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Egal was ihr tut, was immer ihr tut, alles was ihr tut, es muss getan werden zur Verherrlichung Gottes. Das hat der Apostel Paulus den Korinthern ganz ans Herz gelegt. Und an die Kolosser schreibt er in Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 17, und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Danket dabei Gott, dem Gott und Vater, durch ihn. Alles, was immer ihr auch tut, im Wort oder im Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Das heißt, in seinem Willen, in der Abhängigkeit von ihm. So, als ob ihr von ihm beauftragt wäret. Ich stelle diese Verse bewusst am Anfang, denn gerade dieses Thema Kleidung erinnert uns daran, dass wir zur Ehre Gottes leben sollen. Es gibt ja viele verschiedene Meinungen. Und es ist deshalb, weil man nicht so genau auf das Wort Gottes hört. Das Wort Gottes hat sehr viel zu sagen über das Thema Kleidung. Wir haben also die ersten Dinge haben wir schon gehört. Wir hatten in 1. Mose 3 diese Verse gelesen. Und ich setze da jetzt fort. Also erstens, Kleiden kommt von Gott. Zweitens ist, Kleidung ist etwas zur Verhüllung. Und drittens, Kleidung ist ein Schutz. Und viertens, es gibt Kleidung, die keine ist, die Gott also als ungeziemend oder als ungenügend erachtet. In 1. Mose 3, Vers 7, ich erinnere daran, Sie kennen den Vers, Adam und Eva machten sich Schürze, Gürtel eigentlich, hüftdeckende Umgürtungen. Und dann hat Gott den Adam gefragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und er hat sich auch noch als nackt empfunden, obwohl er einen Schurz hatte aus Feigenblättern. Aber das war keine genügende Kleidung und Adam hat es gewusst und Gott hat es gewusst. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und Adam fühlte sich auch so. Und dann machte Gott, Vers 21, Kapitel 3, in 1. Mose, Dann machte Gott Leibröcke von Häuten oder Fellen und bekleidete sie. Wir hatten diese Stelle schon letzten Mittwoch. Das heißt, Gott hat diese Kleidung, die sie sich selber gemacht haben, als nicht genügend erachtet, also ungenügende Kleidung, ist eine Kleidung, die keine ist, nicht in den Augen Gottes. Das gibt es auch heute. Das heißt, wenn wir über das Thema Kleidung nachdenken wollen heute Abend, müssen wir daran denken, es ist nicht jede Kleidung eine Kleidung, die genügt. Manche Eltern lassen ihre kleinen Töchter in Miniröcklein herumlaufen. Und was machen sie dadurch? Sie prägen die Kinder und gewöhnen sie an Miniröcklein. Und das ist aber eine ungenügende Kleidung. Die Erfinderin des Minirockes, die hatte damals gesagt, sie bewusst, als sie diese Kleidung erfunden hat, Minirock-Kleidung, hat sie damals gesagt, sie will damit signalisieren, dass sie auch am Tage bereit ist für Männer und so weiter. Sie können sich das Weitere denken. Ja? Sie hat also ganz genau gewusst, das ist ganz bewusst eine unzüchtige Kleidung. Also wenn wir das tun würden, wenn wir jetzt unsere Kinder gewöhnen würden an Miniröcklein, dann würden wir ihren Sinn für Entblößung fördern und das Schambewusstsein stören, die Entwicklung des Schambewusstseins stören. Dasselbe gilt für T-Shirts mit tiefen Ausschnitten und so weiter. So ähnliche Kleidung, die einfach viel, viel Haut zeigen. Das achtet Gott nicht als Verhüllung. Kleider, fünfter Punkt, Kleider machen Aussagen. Das heißt, wenn wir über Kleider nachdenken, wissen wir, wenn wir uns darüber Gedanken machen in der Bibel, dann merken wir, bestimmte Kleider sagen etwas Bestimmtes aus. Das, was ich anziehe, das, wie ich mich pflege, das sagt etwas aus über mich. Was zum Beispiel? Nun zum Beispiel, wer ich bin, ob ich etwas von mir halte oder nicht, als was ich mich verstehe, ob ich mich vor allem als Körper verstehe oder als Körper. Was bin ich? Ich bin ein Körper. Deshalb mache ich Körperpflege. Und deshalb kleide ich mich so, dass die Menschen vor allem meinen Körper sehen. Und dass die Augen sofort auf den Körper gelenkt werden. Manche kleiden sich in einer solchen Weise, dass sie damit sagen, ich bin das Wichtigste an mir ist mein Körper. Und andere kleiden sich so und man merkt, da ist nicht der Körper das Wichtigste, da ist das Angesicht das Wichtigste. Die wollen, dass man ihnen in die Augen schaut, wenn man sie sieht. Das Erste, was man sieht, ist das Gesicht. Und aus dem Gesicht, aus dem Augen heraus spricht das Innere. Das Innere des Menschen äußert sich irgendwie. Also man kann sich so oder so kleiden. Kleider machen Aussagen. Kleider sagen, was ich von mir halte. Ich kann zeigen, durch meine Art, wie ich mich kleide, kann ich zeigen, ich bin aus Gottes Hand hervorgegangen. Ich bin in seinem Bilde geschaffen. Ich bin würdevoll gemacht. Ich habe eine Würde. Ich bin wertvoll, ich bin einzigartig, ich bin geliebt von Gott. Ich bin nicht einfach nur eine Nummer. Und es gibt ja so Uniformen, da kleiden sich alle gleich. Besonders im Militär, da müssen sich alle gleich kleiden. Ja? Wieso? Da ist wichtig, dass alle denken, wir sind alle gleich und wir gehen in eine Richtung und wir kämpfen und wir sind für unseren Führer da und marschieren im Gleichschritt. Da braucht man keine Individualisten. Wenn es zum Beispiel, wenn man Krieg führt, dann braucht man Soldaten, die alle das Gleiche denken. Dann gibt man ihnen gleiche Kleidung, dann denken sie alle gleich. Da braucht man keine Einzelgänger. Aber im normalen Leben kleidet man sich, wenn man etwas von sich selber hält, kleidet man sich ordentlich. Das heißt, ich zeige mit meinem Gewand zeige ich, ob ich von einem ordentlichen Charakter bin. Oder ich zeige, dass ich lässig bin. Es gibt auch Kleidung, die zeigen, dass ich lässig bin. Es gibt Leute, die kaufen sich Hosen mit Löchern drinnen. Die gehen ins Geschäft und sagen, ich brauche eine Hose mit Löchern. Und dann geben die denen Hosen mit Löchern. Und dann zieht man die Hosen an und man sieht, wie zerfetzt sieht man aus. Und die Leute, die wollen so erscheinen. Ich bin zerfetzt. Damit zeigen sie, ich bin innerlich zerfetzt, zerrissen. Oder ich möchte einfach als irgendwie cool erscheinen. Ganz komisches Wort. Also, worauf will ich die Aufmerksamkeit lenken? Ich kann durch meine Kleidung zeigen, wohin ich will, dass die Leute schauen, wenn sie mich anschauen. Kann ich machen durch meine Kleidung. Auf die Kleidung. Was sollen die Menschen sehen, wenn sie mich anschauen? Was ist das Erste, was sie sehen? Soll das die Kleidung sein? Oder soll das das Gesicht sein? Worauf will ich die Augen hinlenken? Manche kleiden sich so, dass das Erste, auf was man schaut, sind ihre Knie oder die Unterschenkel oder die Oberschenkel. Gibt solche Kleidung. Oder die Schulter. Oder der Brustausschnitt. Verstehen Sie? Es gibt ganz bewusst solche Kleidung, da geht automatisch der Blick genau dorthin. Das, was nicht bekleidet ist, dahin schaut man. Prüfen Sie sich mal selber. Sie sehen einen Menschen, das, was nicht bekleidet ist, dort schaut man hin. Nun, es soll etwas nicht bekleidet sein, zum Beispiel das Gesicht. Wir kleiden uns so, dass das Gesicht offen ist. Das heißt, wir wollen, dass die Menschen unser Gesicht sehen oder unsere Hände. Manchmal spricht man ja auch mit den Händen. Da müssen die Hände gesehen werden. Ja. Manche kleiden sich so, dass man auf das schaut, was unter der Kleidung ist. Es gibt ja so halb durchsichtige Kleidung. Aber sie kleiden sich bewusst so. Oder sie kleiden sich nicht bewusst so, aber sie kaufen sich solche Kleidung. Aber die Modeschöpfer haben das schon so durchdacht, dass die Menschen dann auf das schauen, was unter der Kleidung ist. Menschen sollen so gekleidet sein, dass die Aufmerksamkeit auf das Angesicht gelenkt wird, nicht auf die Hüften und nicht auf die Brust oder sonst wohin, auf die Beine. Kleider machen Aussagen, ob ich meinen Schöpfer ehre, in dessen Bilde ich geschaffen bin. Wir wollen ihm ja zeigen, dass wir ihn schätzen, dass wir ihn gern haben. Wir wollen zeigen, dass wir uns rühmen, dass er uns so gemacht hat. Im Psalm 139, Vers 14 lesen wir, ich danke dir, dass ich auf eine ehrfurchtgebietende Weise ausgezeichnet gemacht wurde. Ein herrlicher Satz. Psalm 139, Vers 14. Ich lese ihn nochmal. Ich danke dir dafür, dass ich auf eine ehrfurchtgebietende Weise ausgezeichnet gemacht wurde. Dann kleiden wir uns entsprechend. Menschen sind würdevolle Wesen. Und dann kleidet sich würdevoll. Gott selber kleidet sich, vielleicht haben Sie das nicht gewusst, aber es gibt tatsächlich eine Bibelstelle, die davon spricht, wie Gott gekleidet ist. Psalm 104, Vers 2 und Vers 1. Psalm 104, da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht hast du dich gekleidet. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand. der die Himmel ausspannt gleich einem Zeltdach.
Gott hat sich wunderbar gekleidet.
Der glänzt, er erhüllt sich in Licht und seine Kleider sind Hoheit und Pracht. Nun, das ist natürlich ein bisschen anders, wie wir Menschen das uns vorstellen, aber allein Gott spricht in dieser Sprache. Das heißt, Gott ist Kleidung etwas Wichtiges und Gott will schöne Kleidung. Wenn Menschen in die Gegenwart Gottes treten, kleiden sie sich schön. Also durch Kleidung zeige ich, was ich von meinem Schöpfer halte, in dessen Bilde ich geschaffen bin. Ich darf ruhig daran denken, Herr, ich bin in deinem Bilde geschaffen. Ich bin ein besonderes Wesen in dieser Welt. Und meine Kleidung soll es auch darstellen und soll das unterstreichen, dass ich besonders bin. Gott ist für Schönheit. Sie müssen sich nicht schäbig und schmutzig kleiden. Natürlich gibt es Kleidung, die wir brauchen im Garten oder in der Arbeit oder wo es viel Staub gibt und so weiter. Dann ziehen wir natürlich nicht die schönsten Kleider an, das ist klar. Aber wenn wir vor Gott erscheinen, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir in eine Versammlung gehen, dann wollen wir uns besonders kleiden. Und wenn wir auf der Straße sind, mit anderen Menschen zusammen, da gibt es gesellschaftliche Kleidung für die Gesellschaft. Zu Hause werden wir vielleicht ein bisschen lockerer sein, aber auch nicht zu locker. Da gibt es ja noch andere Kinder und gibt es noch andere Menschen und da will man sich nicht entblößen. Aber doch ist die Kleidung wahrscheinlich ein bisschen anders zu Hause als auf der Straße. Und es wird wahrscheinlich am Fußballplatz anders sein als im Konzert. Das bringt mich gleich zu der sechsten Aussage hier, zum sechsten Punkt. Kleidung. Für bestimmte Anlässe, es gibt Kleidung für bestimmte Anlässe und Beschäftigung in der Bibel. Und ich habe da eine Reihe von Bibelstellen. Sie müssen die nicht alle aufschlagen, aber ich lese sie vor. In Sacharja 3, Vers 3, lesen wir, und Josua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel. Und der Engel sagte, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen, und ich kleide dich in Prachtkleidern. Oder in 2. Mose, also was haben wir hier? Josua ist in schmutzigen Kleidern und Gott sagt, nein, das geht nicht. Du bist ein hoher Priester und ich mache dich zu einem hohen Priester. Und er gibt ihm ein wunderbare Kleider, Prachtkleider. Weil der hohe Priester vor Gott tritt. Und da tritt er nicht mit schmutzigen Kleidern vor Gott. In 2. Mose 28, Vers 2 hat Gott angeordnet, sie sollen heilige Kleider haben. Gott sagte zu Mose, heilige Kleider für deinen Bruder Aaron, zur Herrlichkeit und zum Schmuck. Der Bruder Aaron, der war der hohe Priester und der sollte besondere Kleidung tragen. Warum? Weil er in die Gegenwart Gottes tritt. In 3. Mose 16, Vers 4 lesen wir, er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen und Beinkleider aus Leinen sollen auf seinem Fleisch sein und mit einem Gürtel aus Leinen soll er sich gürten. Eine interessante Stelle ist in 2. Mose 19, Vers 9 bis 11. Als die Israeliten am Sinai waren, wollte Gott sich dem Volk offenbaren. Es ging darum, dass das Volk das Gesetz empfangen soll. Und sie sollten sich vorbereiten auf die Begegnung mit Gott. Und wissen Sie, was Gott sagt? Es heißt hier, 2. Mose 19, Vers 9, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede und auch dir alle Zeit glaubt. Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen. Was? Hier steht, sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Die haben sich vorbereitet auf eine Begegnung mit Gott und er sagt, nicht in schmutzigen Kleidern. Erstaunlich. Das heißt, Gott will, dass das Volk in einer entsprechenden Heiligkeit vor einem heiligen Gott erscheint. Und diese Heiligkeit ist auch ausgedrückt in der äußeren Erscheinung. Heute sagen oft die Leute, Gott schaut nur auf das Herz. Das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, und Gott schaut auf das Herz. Ja, aber der Gedanke dort heißt nicht, Gott schaut nur auf das Herz. Gott schaut auf das Herz, aber er vergisst das Äußere nicht. Gott sieht nicht nur das, was vor Augen ist, sondern er schaut auch auf das Herz. Das ist der Sinn der Stelle. Gott sieht doch auch, was vor Augen ist. Gott hat ja Adam und Eva gesehen. Und er hat gesagt, na, so geht's nicht, ihr seid nicht bekleidet. Also sieht er doch, was vor Augen ist. Aber er sieht auch das Herz, er sieht beides. Und deshalb schaut der Christ auch auf beides. Er schaut nicht nur auf das Innere, er schaut auch auf das Äußere. Und es gibt gewisse Anlässe, wo man sich besonders kleidet. Bei einer Hochzeit kleidet man sich auch anders als sonst. Als Gott seinen Plan ausführt und seinem Volk erscheint, stehen die Männer und die Frauen alle in sauberen, frisch gewaschenen Kleidern vor ihm, sagt hier ein Ausleger. Damit bringt Gott dem Volk bei, ich bin ein reiner, heiliger Gott. Es ist nicht angemessen, in schmutzigen Kleidern vor mir zu erscheinen. Auch heute ist es so, dass der Mensch mit seiner Kleidung zeigt, was ihm ein Anlass wert ist. Es gibt Kleider im öffentlichen Leben, es gibt aber Kleider, und es gibt Kleider für die Freizeit, und es gibt Kleider für den Beruf und für die Gesellschaft, und es gibt Kleider für die Hochzeit. Kleider für ganz besondere Anlässe. Früher sagte man Sonntagskleidung. Das war ein guter Ausdruck. Man wusste, es ist Sonntag und jetzt tun wir uns entsprechend kleiden. In Sonntagskleidung. Und man meinte, wenn man jetzt zur Versammlung geht oder die Leute gingen früher zur Kirche, dann haben sie sich anders angezogen, als sie zur Kirche gegangen sind. Ich kenne diese Zeit noch. Ich bin aufgewachsen im Katholizismus und wir mussten in die Kirche gehen und dann am Sonntag gab es Sonntagskleidung. Das war ja überhaupt keine Frage. Wir mussten sogar einen Hut tragen. Wir waren vier Buben und wir hatten einen Hut. Und gingen wir zum Sonntagsversammlung. Und vor der Kirche haben wir den Hut dann runtergenommen. Weil in der Kirche darf man den Hut nicht tragen. Als Junge nicht. Die Frauen, die hatten schon ihre Hüte oder ihre, was sie am Kopf hatten, Kopftücher oder so, hatten sie auf. Das war noch, als ich jung war, war das noch so. Bei uns in Österreich. Man hatte noch einen Unterschied gemacht zwischen Sonntag und Samstag. Oder Sonntag und Werktag. Als der Sozialismus dann voranschritt, Sozialismus arbeitet darauf hin, alles ist gleich. Sozialismus war gegen diese christlichen Traditionen. Sozialismus möchte alles einebnen. Kommunismus, Sozialismus, das ist die gleiche Richtung. Das ist eine Ideologie, die dahin strebt, alles ist gleich. Und wenn alles gleichgültig ist, dann wird mit der Zeit alles gleichgültig. Also, bei der Hochzeit kleiden sich die Leute, auch sogar die in der Welt, kleiden sich normalerweise, die noch irgendein Empfinden haben, kleiden sich bei der Hochzeit hochzeitlich. Das heißt, sie kleiden sich schön. Die Braut wird besonders schön heraus, sticht besonders schön heraus durch ihre Kleidung. In der Bibel lesen wir in Offenbarung 6, Vers 11, es wurden jedem weiße Gewänder gegeben. Also, das war auch eine feierliche Versammlung dort. Und jeder bekam ein weißes Gewand, Männer und Frauen. Offenbarung 7, Vers 9, sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, umkleidet mit weißen, langen Gewändern, mit Palmen in ihren Händen. Meinen Sie, dass das dem Herrn wichtig war, wie die gekleidet waren? Oder hätte er gesagt, kommt in Blue Jeans und T-Shirts dort vor den Thron Gottes? Niemals. Das heißt, Gott weckt hier ein Empfinden für die Leser, die die Bibel lesen, dass Kleidung etwas Wichtiges ist. Und bitte sagen Sie nicht, das war nur im Alten Testament so. Was ich jetzt gelesen habe, war im Neuen Testament. Offenbarung Kapitel 6 und Kapitel 7. Das heißt, Gott hat sich da nicht geändert. Im Wesen ist Gott der gleiche geblieben. Das ist ihm wichtig. Sonst würde das nicht geschrieben stehen. In der Offenbarung tragen der Herr Jesus und die Engel ein bis zu den Füßen reichendes Gewand, auch die Heiligen. Interessant, dass sie keine Hosen tragen. Ich habe mich auch schon gefragt, wieso tragen die keine Hosen? Nein, die tragen Gewänder, bis zu den Füßen reichend. Das entspricht sich, das geziemt sich nicht. Das sollte überhaupt Bedenken auslösen über das Hosenkleid, überhaupt. Es gibt übrigens heute auch so manche Männerhose, die unzüchtig ist. Heute werden die Hosen, überhaupt die Kleider, werden ja zum Großteil von homosexuellen Leuten entworfen. Also in Amerika ganz bestimmt und in Europa auch sehr viele. Die haben ein Anliegen, wie die Menschen gekleidet sind. Und die machen entsprechend Kleider. Die Modedesigner, viele von denen sind lesbische und homosexuelle. Und da werden auch dann gewisse Stellen aufgehellt an den Hosen, damit gewisse Konturen noch schärfer zum Ausdruck kommen. Das hat alles einen Grund. Glauben Sie das nicht, dass das einfach so zufällig geworden ist? Es hat alles einen Grund. Es gibt Kleidung im öffentlichen Leben. Es gibt Anstandskleidung. Es gibt eine Kleidung, die die Fischer hatten, als die Fischer am See arbeiteten. Da hatten sie, das war interessant, als die Fischer am See arbeiteten, hatten sie ihre Oberkleider und ihre Unterkleider. Und als sie draußen waren, mit dem Schiff, am Boot, weit draußen, ungestört, nicht gesehen von den Leuten, haben sie sich die Oberkleider ausgezogen und haben nur im Unterkleid gearbeitet. Nun, das Unterkleid war auch eine züchtige Sache, aber trotzdem, das war nur das Unterkleid. Und das Oberkleid haben sie schön brav aufbewahrt, dort im Boot. Das haben sie nicht am Ufer irgendwo hingelegt, das war im Boot. Also die Kleider waren im Boot dabei. Warum? Ja, wenn die wieder zurückkommen ans Ufer, dann haben sie sich wieder angezogen. Da ist man wieder in der Gesellschaft. Da kann man nicht im Unterkleid erscheinen. So hat man damals gedacht. Merken Sie, die hatten ein Gespür für Keuschheit, für Heiligkeit. In Sachen Kleidung. Heute ist ja das zum Großteil verloren gegangen, weil wir in einer Zeit leben, wo Kleidung ganz bewusst angegriffen wird. Das Thema Kleidung, wir leben in einer Zeit, wo die Kultur verändert wird. Ist alles im Fluss, sagt man. Alles ist Veränderung. Es gibt Präsidenten, die sind bekannt geworden für das Wort Veränderung. In Amerika hatten die einen Präsidenten, der hieß Mr. Change, weil er immer von Veränderung geredet hat. Er sagt, es muss alles verändert werden, alles muss verändert werden. Nein, die Bibel sagt es, wir haben Prinzipien, die sind immer gleich. Die müssen nicht verändert werden. Und heute leben wir in einer Zeit, wo man sagt, es ist alles im Fluss, es ist alles anders, die Kultur ist anders, die Kleidung wird anders. Und es soll irgendwo hingehen. Und man fragt sich, wohin soll es denn gehen? Wir haben heute Ideologien in der Welt, die leider nicht was Gutes vorhaben. Es gibt Ideologien, die arbeiten auf Zerstörung der Familie und der Ehe hin. Neomarxistische oder feministische oder Gender Mainstream Bewegung, Emanzipationsbewegung. Es gibt Bewegungen, die ganz bewusst in eine Richtung ziehen und die Richtung heißt Gleichmachung der Geschlechter. Und Förderung von Unzucht. Das ist interessant, weil durch diese Dinge zerstört man Ehe und Familie. Und Ehe und Familie ist denen ein Dorn im Auge. Die denken freizügig. Und wir leben heute in einer Zeit, wo diese Ideologie mehr und mehr zum Durchbruch kommt. Und wir Christen müssen uns jetzt Gedanken machen. Wollen wir da mitmachen oder nicht? Wollen wir das fördern oder nicht? Also, Johannes 21, Vers 7. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr dort am Ufer. Und als Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er also das Oberkleid um, denn er war ohne Oberkleid und warf sich in den See. Was hat er gemacht? Ich hätte mich ausgezogen, wenn ich in den See springe. Er hat sich angezogen, wenn er in den See springt. Weil er wollte nicht ohne Oberkleid vor dem Herrn erscheinen. Da waren 100 Meter dazwischen. Der ist die 100 Meter geschwommen mit Oberkleid. Also ich schwimme nicht gern mit Kleider 100 Meter. Aber das war es ihm wert, weil er wollte, wenn er dann herauskommt, ganz bekleidet erscheinen vor dem Herrn. Man staunt also, was in jener Zeit für Feingefühl vorhanden war in Bezug auf Kleidung. Das ist uns verloren gegangen. Und Christen sollten wieder lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Das ist ja überhaupt unser deshalb sind wir zu Christus gekommen. Wir wollen Christus ähnlich werden. Und wir wissen, wir können das nur, indem unser Denken umgeändert wird, sodass wir anfangen zu denken, wie Gott denkt. Passet euch nicht an die Form dieser Welt an, sondern lasset euch verändern durch Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das heißt, Gott will, dass wir anfangen, so zu denken, wie er denkt. Wir denken aber anders, wir merken es und wir empfinden anders. Je mehr wir in die Welt schauen und von der Welt beeinflusst werden, merken wir denken ganz anders wie Gott. Und jetzt, was machen wir? Wir lesen die Bibel, wir schauen in die Bibel hinein und bekommen wieder ein Gespür für, was sich gehört und was sich geziemt und was vor dem Herrn wohlgefällig ist und was nicht. Deshalb müssen Christen auch einmal über das Thema Kleidung reden. Ich denke, es ist bei Ihnen nicht so, dass Sie jeden Sonntag über Kleidung reden. Aber manchmal muss man darüber reden. Ich komme aus Gemeinden, wir haben überhaupt nie über das Thema Kleidung geredet. Das war kein Thema. Und wissen Sie, was war? Man hat sich mehr und mehr so gekleidet, wie man sich in der Welt kleidet. Das war kein Thema. Und ich brauchte lange, umzudenken. Ich habe da einen Prozess durchgemacht, das ging mehr als 10 Jahre, glauben Sie mir. Mehr als 10 Jahre habe ich mich beschäftigt und ich habe mich gewehrt. In manchen Punkten, ich habe mich gewehrt. Ich sagte, das ist doch egal, wie man sich kleidet. So dachte ich früher. Ich war schon längstens Christ. Aber ein Bruder hat mir da geholfen und gesagt, das ist aber nicht so in der Bibel. Schau doch in die Bibel hinein. Und dann merke ich, habe dann oft Bibel gelesen mit diesem Hintergedanken, was steht eigentlich da über Kleidung? Und dann merke ich, es sind ganz viele Stellen in der Bibel, die darüber sprechen. Es gibt Zivilkleidung, es gibt Festtagskleidung, sogar ein Mindestmaß von Kleidung haben sogar die Gekreuzigten getragen. Die Römer haben Menschen gekreuzigt, normalerweise nackt, aber die haben recht, die haben auf die Juden, wenn Juden gekreuzigt wurden, haben sie auf die Juden Rücksicht genommen und haben die Gekreuzigten mit einem Tuch bekleidet, um die Hüfte. Der Herr Jesus war nicht ganz nackt, als er gekreuzigt wurde. Die haben ihm etwas herumgewickelt. Das weiß man aus den Schriften der Römer, aus den Sitten der Römer im Umgang mit den Juden. Kleidung zeigt, wie wichtig mir ein Ereignis ist. Wenn mir etwas sehr wichtig ist, wenn ich einem Ereignis sehr viel Wert beimesse, kleide ich mich entsprechend. Wir waren ungläubig, wir waren unterwegs da in Monaco, in meiner Jugendzeit. Ich hatte noch nicht viel Ahnung von der Bibel. Und wir haben da eine Fahrradtour gemacht und wir waren in Fahrradkleidung mit Shorts und so weiter. Und dann hat einer gesagt, komm, in Monaco gibt es ein Casino, schauen wir uns das Casino an. Okay, wir gehen ins Casino. Da wollten wir ins Casino. Ja, da stand der Wächter und hat gesagt, nicht so. Ziehen Sie sich anständig an, dann können Sie ins Casino kommen. In kurzen Hosen kommt man nicht ins Casino rein. Na, dann gab es kein Casino, ist auch gut so. Aber verstehen Sie, auch in der Welt gibt es Sitten, die wissen, das ist uns was Wichtiges, das ist für gehobene Leute oder irgendwie haben sie das als wichtig empfunden jedenfalls und dann gibt es entsprechende Kleidung. Und früher ging man auch nicht in die Kirchen, auch nicht als Tourist ging man in die Kirchen mit kurzen Hosen. Das gab es nicht, das ist eine Modeerscheinung heute, dass Touristen in kurzen Hosen in die Kirche gehen. Aber das gab es früher nicht. Siebtens, es gibt spezifische männliche und spezifische weibliche Kleidung. Das heißt, Gott hat ein Anliegen, dass man unterscheiden kann, ob es sich um Mann oder Frau handelt. Wir haben eine Stelle zum Beispiel in 5. Mose 22, Vers 5. Da steht, nicht soll Mannszeug oder Männertracht auf einer Frau sein. Und es soll ein Mann nicht das Gewand einer Frau anziehen. Denn jeder, der dieses tut, ist Jahwe, deinem Gott, ein Greuel. Wenn steht ein Greuel, dann geht es nicht nur um eine Satzung, die für eine kurze Zeit gilt. Es gab Satzungen in Israel, die waren für spezielle Anlässe. Zum Beispiel, als die Israeliten aus Ägypten zogen, hat der Herr manche Satzungen gegeben, die für die Wüstenwanderung galten und dann nicht mehr galten. Wie man zum Beispiel auf die Toilette geht auf der Wüstenwanderung. Da gab es ganz genaue Satzungen und Vorschriften. Aber solche Sachen nicht. Hier ist die Rede von einer Sache, die dem Herrn ein Greuel ist. Das heißt, hier geht es um Prinzipien. Klar ziehen wir uns heute nicht genau gleich an wie die Menschen vor 3000 Jahren oder vor 4000 Jahren. Aber Das Prinzip ist da, das heißt der Grundsatz. Es soll nicht Mannszeug oder Männertracht auf einer Frau sein. Das hebräische Wort heißt Zeug, Tracht, Klamotten, Kleidung, Geschmeide, Schmuck, Ausrüstung. Also eine Männerausrüstung oder Mannszeug, Männerkleidung, Männergeschmeide, Männerschmuck und alle die Männersachen, die ein Mann tragt, die soll die Frau nicht tragen. Also als Kleidung, als Ausstattung tragen. Und es soll ein Mann nicht das Gewand einer Frau anziehen. Das heißt, man wusste damals in Israel, es gibt ein Gewand einer Frau und es gibt ein Gewand eines Mannes. Ich habe das am Mittwoch erklärt, in Sri Lanka weiß man auch den Unterschied zwischen einem Sari und einem Saran. Saran war dieses Tuch, das der Mann sich umbindet, schaut aus wie ein Rock. Und der Sari war von oben schön herab gewundene lange Gewand der Frau. Das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen diesen Kleidungen. Man wusste das. Das ist eine Frauenkleidung, das ist eine Männerkleidung. Und so gab es das in Israel auch. Ich kann Ihnen das vielleicht kurz zeigen, wenn wir gerade dabei sind. Ich habe hier in dem Buch von Bruder Tös ist ein Zitat über, also es gibt ja eine ganze Seite, gibt der Bericht über den Unterschied der Männerkleidung und der Frauenkleidung in der damaligen Zeit. Es gab einige Kleidungsstücke, die bei Männern und bei Frauen dieselben sind oder erwähnt werden, zum Beispiel das Unterhemd bei Männern und bei Frauen heißt bei beiden dasselbe Unterhemd oder Unterkleid. Dann es gibt einen gewissen Simla, einen Mantel oder ein Tuch mit Ärmelausschnitt, das wird für Männer und für Frauen verwendet. Aber dann gibt es andere Kleider, zum Beispiel den Hüftschurz, den gibt es nur bei Männern. Der Hüftschurz, Schurz heißt auf Hebräisch Ezor, ein Kleidungsstück aus Fell oder Stoff, 2. Könige 1, Vers 8 und viele andere Stellen. Dann gibt es Aderet, den Mantel oder Umhang, nur bei Männern. Josua 7, Vers 21 und viele andere Stellen. Und dann gibt es den Mail, das ist der Mantel, ein Oberkleid, das bei starker Entrüstung zerrissen wurde. Zum Beispiel 1. Samuel 18, Vers 4. Dann gibt es noch das Mikbrot, das ist ein Kopfbund für Männer, eine leinene Haube für Priester. Zum Beispiel 2. Mose 28, Vers 40. Dann gibt es den Sarbal, das war eine Hose, ein Beinkleid bei Priestern, 2. Mose 28, Vers 42. Und dann gab es, das ist Männerkleidung, jetzt kommt Frauenkleidung. Da gab es, bei der Frau gab es, was man nur bei Frauen findet in der Bibel, die Schleppe, Mispachat. Eine Frau ohne Schleppe galt als entblößt. Also wenn eine Frau eine Schleppe nicht trägt, gilt sie als nackt. Entblößt heißt nackt. Sie hatte zwar was an, aber sie galt als nackt, weil sie die Schleppe nicht trägt. Dann gab es die Per, das war eine Haube für Frauen, eine Kopfbedeckung. Der Autor schreibt hier, so war zum Beispiel eine Frau durch die Schleppe, die von Kopf bis Fuß ging und damit den ganzen Körper bedeckte, als Frau immer zu erkennen. Dieses Kleidungsstück wurde von den Frauen in der Öffentlichkeit ständig getragen. Damit gab die jüdische Kleidung immer deutlich zu erkennen, ob es ein Mann oder ob es eine Frau ist. Zur Zeit des Neuen Testaments waren die Kleidung für Männer und für Frauen unterschiedlich. So trugen zum Beispiel die Männer eine Toga, das war ein Überwurf, dessen Zipfel nur an der linken Schulter befestigt war. Es galt als schändlich, wenn eine Frau sich eine Toga anlegte. Das macht man nicht, das ist Männergewand. Frauen dagegen bekleideten sich über der Tunika mit einer Palla. Das war ein Überwurf für Frauen, in der Regel über den Kopf getragen. Das heißt, es war ganz geklärt, was Frauenkleidung ist und was Männerkleidung ist. Ähnlich müsste auch heute in unserer Kultur in der Bekleidung von Männern und Frauen für alle, müsste es eigentlich für alle eindeutige geschlechtstypische Unterschiede geben. Und das gab es auch bis vor nicht allzu langer Zeit. In der modernen Zeit hat sich das geändert, aber früher gab es Unterschiede zwischen Männerkleider und Frauenkleider, und zwar jahrhundertelang. Wir sehen, wir sind in einer Gesellschaft, wo das abgeschafft wird und wir müssen uns jetzt als Christen Gedanken machen, wollen wir das auch? Wollen wir das mitmachen? Wollen wir das unterstreichen? Wollen wir diese Ideologie auch übernehmen Und können wir das überhaupt mit gutem Gewissen vor Gott? Die Hose ist als ausschließlich männliches Kleidungsstück bereits seit dem ersten Jahrtausend vor Christus bekannt und stellt wie kein anderes Kleidungsstück seit etwa 1000 Jahren weltweit den Unterschied von Mann und Frau dar. Mit einem anderen Kleidungsstück wurde das männliche Geschlecht so stark identifiziert, mit keinem anderen Kleidungsstück wurde das männliche, Männlichkeit, männliches Geschlecht so stark identifiziert wie mit der Hose. Deshalb wird der Kampf um die Hose als Geschlechterkampf bezeichnet. Hat man nicht gesagt, die Frau hat die Hosen an? Wenn eine Frau sich als Mann aufspielen wollte oder herrschen wollte, hat man gesagt, die hat die Hosen an. Wer hat bei euch zu Hause die Hosen an? Ja, damit meint man, wer ist der Chef bei euch zu Hause? Oder wer ist das Haupt? Der Chef ja nicht, aber Haupt. Das heißt, es war klar in der Geschichte. Übrigens auch in der Haartracht hatte man Unterschiede. Die Geschlechter wurden auch unterschieden in der Haartracht. Das Haar der Frau wurde anders getragen als das Haar des Mannes. Das ist in unserer heutigen Zeit nicht mehr der Fall. In unserer heutigen Zeit schneiden sich die Frauen die Haare kurz wie die Männer, manchmal sogar noch kürzer als die Männer. Und manche anderen Männer, die lassen sich einen Rossschwanz wachsen, beziehungsweise langes Haar und binden es in einen Rossschwanz zusammen. Das ist eine eigenartige Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und es ist ja auch biblisch, dass Männer kurzes Haar haben und Frauen langes Haar haben. Zum Beispiel in Offenbarung 9, Vers 8, ist die Rede von irgendwelchen Gestalten und dann heißt es, sie hatten Haar wie Frauenhaar. Also das Haar wie Frauenhaar, man wusste damals genau, was Frauenhaar ist. Heute weiß man das nicht mehr. Heute weiß man nicht mehr, welche Länge und welche Kürze Frauenhaar und welche Männerhaar ist. In 1. Korinther 11, Vers 14, das wollen wir aufschlagen. 1. Korinther 11, Vers 14, da lesen wir, oder lehrt euch nicht die Natur selbst, dass, wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Unehre für ihn ist? Aber wenn eine Frau langes Haar trägt, es eine Herrlichkeit für sie ist, weil das lange Haar ihr als ein Schleier, als eine Umhüllung gegeben ist. Gott hat der Frau langes Haar als Umhüllung gegeben und er möchte, dass sie das Haar auch so trägt. Nun, es gibt Ausnahmen, es gibt Frauen, denen die Haare ausgehen. Meine Frau zum Beispiel, ihr gehen die Haare aus. Nun, sie kämpft. Es ist schon mühsam für eine Frau, wenn ihr das Haar ausgeht. Dann denkt man, man möchte am liebsten eine Perücke aufsetzen. Ja? Man möchte nicht, wenn man älter wird, möchte man nicht, dass keine Haare mehr da sind am Kopf. Das gibt es. Aber da kann man nichts dafür. Es gibt auch Männer, denen wachsen keine Haare mehr am Kopf. Das ist auch nicht normal. Gott hat es so geführt, normalerweise, dass am Kopf Haare wachsen. Aber ich habe einen 30-jährigen Mann in Österreich, 30-jähriger Mann, da kommen keine Haare mehr. Er trägt jetzt immer einen Hut. Ja. Also, Männer, kurzes Haar, wie kurz stehe ich da? Jedenfalls um ein beträchtliches kürzer als das Haar der Frau. Die Frau lässt das Haar lang wachsen. Das heißt, Gott will also doch, dass man in der Äußerlichkeit einen Unterschied sieht. Nun, im Alten Testament gab es noch den Bart dazu. Die Männer, die hatten einen Bart. Das war üblich. Im Neuen Testament bei den Römern nicht mehr. Die Römer hatten sich rasiert. Und die Griechen so oder so. Aber bei den Juden gab es Bärte. Die Juden heute, die haben wieder eine andere Art, im Bart zu tragen, aber das hängt mit der Geschichte zusammen, hat nichts mit dem Neuen Testament zu tun und nicht mit dem Alten Testament zu tun. Also, aber das zeigt doch, dass hier ein Unterschied ist. Die Bibel übrigens schreibt nicht vor, dass man Bärte tragen muss, steht nicht in der Bibel. da gibt es keinen Anlass oder keinen Vers, der sagt, dass es so sein muss. Und der junge Mann, der trägt sowieso keinen Bart, weil da wächst noch keiner. Aber die Bibel ist für Pflege. Die Bibel will, dass man sich pflegt. Zum Beispiel, dass man das Haar kämmt, dass man es schön macht. Im Alten Testament haben die Frauen ihr Haar zusammengebunden, damit es nicht durcheinander ist. Ja? Und das ist eine sehr schöne Sache. Das ist eine biblische Sache. Also, wie sieht die Sache jetzt aus? Ich möchte jetzt noch eine Folie zeigen, mir über Prinzipien, wie wir uns also kleiden. Wie sollen wir uns also kleiden? Also wenn wir bevor ich das mache, will ich doch noch etwas sagen zum Thema Hose und Rock. Nehmen wir hier mal zum Thema Hose und Rock. In vielen Gemeinden, in vielen christlichen Kreisen ist das ein Riesenthema. Wie ist das mit der Hose? Und man denkt an die moderne, diese Diskussion gibt es erst so in den Gemeinden seit 40 Jahren. Früher oder vielleicht, ja, 40 Jahren. Seit den 68, 69 war die Kulturrevolution in Deutschland und überhaupt in der westlichen Welt. Seither gibt es Diskussionen über dieses Thema. Vorher gab es keine Diskussionen, ob eine Frau in der Versammlung Hose oder überhaupt, ob eine Frau Hosen tragen soll oder nicht. Das war nicht wirklich ein Thema. Aber die Hosen, ich möchte ein paar grundsätzliche Dinge uns in Erinnerung rufen. Sie wissen diese Dinge bereits, aber es ist gut, sich das in Erinnerung zu rufen. Die Hosen waren in der Bibel und in der christlichen Welt bis ins 20. Jahrhundert nicht die weibliche Kleidung. Es gab typische weibliche Kleidung, das waren nicht die Hosen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ich habe mal eine Arbeit gelesen im Internet, nicht von gläubigen Leuten geschrieben, über die Geschichte der Männerhose und über die Geschichte der Frauenhose. Wikipedia, ein Lexikon im Internet, da heißt es zum Beispiel, es gab tatsächlich schon im Altertum bei den Germanen und bei den Kelten hosentragende Frauen, aber dort, wo das Christentum hinkam, hat sich das aufgehört. Und das waren nur Ausnahmen. Auch in den heidnischen Kulturen waren das Ausnahmen. Für europäische und amerikanische Frauen war Hosentragen absolut verboten bis ins 20. Jahrhundert. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es die Einführung der weiblichen Unterhose, aber darüber gab es den Rock. Der eigentliche Durchbruch der Hose ging dann in Hand mit den Frauen, mit der Frauenemanzipationsbewegung. Und da waren so einige besondere Künstlerinnen und einige Modefrauen und einige Schauspielerinnen, die hier bewusst die Bevölkerung brüskierten, entsetzt machten, indem sie mit Pluderhosen oder Pumphosen, wie das hieß, herumgelaufen sind, und die Bevölkerung war entsetzt, die ungläubige Bevölkerung, überhaupt die Menschen. Ja. Das war so, um die Menschen ein bisschen um auf sich aufmerksam zu machen und um auf die Emanzipationsbewegung aufmerksam zu machen. Aber durchgesetzt haben sich Hosen bei Frauen nur in der Kriegszeit. Das heißt, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, da hatte man eine Ausnahme gemacht. Da gab es gewisse Uniformen, da mussten Frauen arbeiten gehen, weil die Männer waren ja alle weg im Krieg und zum Teil gefallen, und dann mussten die arbeiten gehen, da gab es Arbeitskleidung, da hatten die Frauen einen Overall getragen, also so eine Universalkleidung. Aber das nach dem Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg war das sofort wieder vorbei, und im Zweiten Weltkrieg dasselbe. Nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist sofort wieder vorbei. Die Hose war nicht für Frauen gedacht. Der Rockzwang, heißt es hier in diesem weltlichen Schreiben, der Rockzwang war nach 1945 nicht vorbei. Viele Schulen erlaubten bis in die 60er Jahre hinein den Mädchen nicht Hosen zu tragen. An katholischen Mädchenschulen hielten sich die Kleiderordnungen noch viel, viel länger. Ende der 60er Jahre wurden Frauenhosen gesellschaftlich akzeptiert, also 1969. Da kam der Hosenanzug für Damen in Mode. Als anständig galt diese Kleidung in gehobenen Kreisen aber nicht. So wurde die Sängerin Esther Ofarim 1966, wurde ihr der Zutritt zur Bar des Hamburger Atlantic Hotels im Hosenanzug verwehrt, nicht reingelassen ins Hotel. Bei der Filmpremiere Die Luftschlacht um England 1969 stand der Empfangschef am Eingang des Kinos und hielt die Frauen an und sagte, Frauen in Hosen ist der Eintritt verboten. 1969. Gehen Sie bitte nach Hause und ziehen Sie sich weibliche Kleidung an. Die Schauspielerin Senta Berger 1969 in einem edlen Designeranzug wurde nicht eingelassen zum Dinner in einem Londoner Hotel. Eintritt verboten. Sie war männlich gekleidet. Im internationalen Luxushotels galt als das Hosenverbot für Frauen noch in den 70er Jahren. Bis 1970 war auch im Londoner Nobelhaus Harrods behoste Kundinnen unerwünscht. Nicht ins Geschäft mit der Hose, 1970. In Harrods. Ein großes Geschäft in London. Bis 1970, der damalige CSU-Bundestagsvizepräsident Richard Jäger drohte 1970, er werde jede Abgeordnete, die es wagen sollte, in Hosen zur Plenarsitzung zu erscheinen, aus dem Saal verweisen. Also da gab es nichts mit Hosen in der Sitzung. Das war in Deutschland. Also Sie sehen hier, also bis zum Jahr 1970 war das eine heikle Sache mit Hosen für Frauen. Erst dann kam der Durchbruch. Ich möchte noch ein paar Dinge, wenn ich darf, noch ein paar Dinge hier dazu sagen. Der Bruder aus Johann Heinrich Tövs hat in dem Buch Der Christ und sein Äußeres hier einige Dinge zu bedenken gegeben. Er schreibt, die Frage mit Hosen und für Frauen einfach abzutun und ist falsch und leichtfertig, weil es sich nicht leugnen lässt, dass die heutige Frauenhose das Produkt einer antigöttlichen ideologischen Bewegung ist, deren erklärtes Ziel unter anderem darin liegt, den Unterschied zwischen Mann und Frau aufzulösen. Gerade die Tatsache, dass die Hose in unserer Zeit als Kleidung für Frauen akzeptiert wird, ist ein Meilenstein der feministischen Bewegung. Lutz von Pattberg schreibt in seinem Buch über die feministische Bewegung, die Ziele der Feministen sind, Kinderversorgung und Hausarbeit sollen ebenso wie die Erziehung zwischen Mann und Frau aufgeteilt werden. Oder von öffentlichen Kinderversorgungseinrichtungen übernommen werden. Jungen und Mädchen sollen vollkommen gleich erzogen werden, um jede Form von geschlechtlichen Stereotypen, von dieser Mann-Frau-Ideologie, von dieser Mann-Frau-Unterscheidung zu vermeiden. Also nochmals, Jungen und Mädchen sollen vollkommen gleich erzogen werden, um jede Form von geschlechtlichen Stereotypen zu vermeiden. Typisch Mann, typisch Frau. Das soll es nicht mehr geben in der Gesellschaft. Das wollen die Feministen. Dadurch werden sich, und jetzt schreibt Lutz von Pattberg, dadurch werden sich die Geschlechter in Kleidung und Haartracht und Verhalten annähern. In dem Buch über Feminismus. Das Zitat macht uns deutlich, dass die Frauenhose keine kulturell neutrale Angelegenheit darstellt. Sie ist ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg einer gottlosen Ideologie. Das ist nur ein Zwischenziel. Und das Zwischenziel ist übrigens mittlerweile schon erreicht worden. Wie Sie ja wissen, in unserer Gesellschaft gilt die Hose als Frauenkleidung. Das heißt, die Frauenrechtler, die Feministen, die Emanzen, die Gender-Mainstream-Leute haben schon ihren Sieg gewonnen. Sie sind aber noch nicht ganz zufrieden. Sie wollen die Gesellschaft weiter verändern. Hier geschieht ein Wandel der Gesellschaft. Und Christen müssen das wissen. Wenn sie das nicht wissen, gehen sie blauäugig durch die Welt und merken nicht, wie sie eine Ideologie unterstützen, die Familie und Ehe zerstören will. Und Sexualität und Unzucht, also freie Sexualität und Unzucht, fördern will. Wir sollen uns im Klaren darüber sein, dass eine Frau in Hosen sich auch heute noch zur Gleichstellung der Geschlechter bekennt. Bewusst oder unbewusst. Die meisten unbewusst, ich weiß es. Die Frauen denken nicht dran. Ich kenne viele Christinnen, die in Hosen gehen in der Schweiz. Da wird oft dieses Thema gar nicht mehr thematisiert, nicht mehr darüber gesprochen. Das sind liebe Geschwister, aber sie gehen in Hosen. Sie sagen, das ist doch normal, unsere ganze Gesellschaft hat sich umgestellt. Was wollen Sie? Ja, es ist normal geworden, weil diese Ideologie sich durchgesetzt hat. Aber diese Ideologie ist dem Herrn ein Gräuel. Ich sage nicht, dass es ein Gräuel ist für diese Frauen, die das in Unwissenheit tun. Das ist nicht so. Aber sie unterstützen eine Ideologie, die dem Herrn ein Gräuel ist. Und jetzt soll ein Christ sich fragen, will ich das machen und darf ich das überhaupt machen? Darf ich eine weltliche Ideologie unterstützen, die die Unterscheidung der Geschlechter aufheben will? Darf ich das machen? Das ist so wichtig, dass wir Christen, dass wir das durchschauen, was hier geschieht in der Gesellschaft, seit 40, 50 Jahren. Ein Ja zur Frauenhose ist damit immer auch ein Ja zur Gleichstellung der Geschlechter. Wir merken, dass wir langsam heißen Boden unter den Füßen bekommen. Plötzlich geht es nicht mehr um die Frage, ist die Hose in unserer Zeit ein weibliches Kleidungsstück? Diese Frage hat unsere Gesellschaft schon längst beantwortet. Ja, die Hose ist ein weibliches Kleidungsstück, sagt die Gesellschaft. Es geht aber nun um die Frage, ob unsere Gesellschaft denn überhaupt einen Wert darauf legt, dass Frauen und Männer sich im Äußeren unterscheiden. Die Antwort ist nein. Die Gesellschaft will keinen Wert darauf legen, dass Frauen und Männer sich unterscheiden. Damit disqualifiziert sich unsere Gesellschaft aber als entscheidende Instanz in unserer Frage. Das heißt, damit dürfen wir nicht mehr auf die Gesellschaft hören als Christen. Wir dürfen nicht als Christen sagen, ja, wir richten uns nach der Gesellschaft aus und in der Gesellschaft ist die Frauenhose eine anerkannte Frauenkleidung. Fertig. Wenn wir das sagen, dann sagen wir, die Gesellschaft bestimmt, was gilt und was nicht gilt. Die Gesellschaft will aber die Unterscheidung von Mann und Frau aufheben. Damit haben wir schon zugegeben, dass wir der Gesellschaft uns unterordnen, die eine gräuelhafte Ideologie vertritt. Die gräuelhafte Ideologie ist keine Unterscheidung von Mann und Frau. Es wird noch weitergehen. Glauben Sie nicht, dass wir schon am Ende angelangt sind in der Gesellschaft. Die wollen die Geschlechter abschaffen, die wollen, dass jeder Mensch sein eigenes Geschlecht bestimmt. Dass der Junge sagt, ich will ein Mädchen sein, dann wird er umoperiert. Der Mensch soll selber bestimmen, ob er schwul sein will oder lesbisch sein will oder ob er bisexuell sein will oder homosexuell oder ob er heterosexuell sein will oder transsexuell. Da gibt es ja alle möglichen Formen. Das wollen die. Und das wird heute gefördert in den Medien, das wird heute gefördert in den Schulen, das wird den kleinen Kindern wird das Schambewusstsein weggenommen, der Sexualunterricht wird missbraucht, um gerade diese Ziele zu erreichen. Und wir Gläubige dürfen hier nicht mitmachen, darum geht es. Wer keinen Wert darauf legt, dass Männer und Frauen sich unterscheiden, der ist auch nicht dazu befähigt, festzulegen, was männliche und weibliche Kleidung ist. Aber das hat die Gesellschaft schon festgelegt. Die Gesellschaft hat gesagt, männliche und weibliche Kleidung, es gibt gar keinen Unterschied. Die Gesellschaft sagt, die Hose, wo der Reißverschluss links ist, das ist für Frauen, wo der Reißverschluss rechts ist, oder ich weiß nicht, wie das geht, man merkt ohnehin keinen Unterschied. Dann sagt man, aber es gibt doch Frauenhosen und Männerhosen. Nein, es gibt Hosen für große und für kleine und für feste und für dünne. Und die eine Schwester sagt mir, sie geht in die Männerkleidung, um sich eine Frauenhose zu kaufen. Was soll das? Es gibt keinen Unterschied in der Hose zwischen Mann und Frau. Die Gesellschaft darf uns nicht diktieren, was wir anziehen sollen, und die darf auch nicht diktieren, was Männerkleidung ist und was Frauenkleidung ist. Wir lassen uns aber von der Gesellschaft diktieren, und das ist das Schlimme. Das müssen Christen mal durchschauen. Gott will einen Unterschied der Geschlechter. Und der ist unter anderem sichtbar in der Kleidung. in der Haartracht. Die nächste Frage ist daher, bin ich bereit, mich gegen den Trend der Gesellschaft zu stellen? Bin ich bereit, mich dazu zu bekennen, dass Gott Mann und Frau verschiedenartig und mit verschiedenen gesellschaftlichen Aufgaben geschaffen hat? Und dazu, dass er offensichtlich einen Unterschied in ihrer Bekleidung haben möchte? Die antigöttliche Tendenz der heutigen Gesellschaft zielt darauf ab, den Unterschied zu verwischen, und zwar in allen Instanzen, Politik, Freizeit, Familie, Gemeinde. Wenn wir uns nicht dieser Welt gleichformen wollen, dann müssen wir uns diesem Trend entgegenstellen und für uns persönlich klare Grenzen ziehen. Und weil das so ist, müssen wir uns überlegen und wir müssen auch als gläubige Lehrer, ich meine jetzt Bibellehrer, Prediger, Leiter von Gemeinden, müssen wir mutig sein, dieses Thema anzusprechen. Ich weiß viele Gemeinden, wo dieses Thema nicht angesprochen werden darf. Die sagen, nein, über dieses Thema darf nicht geredet werden, das bringt nur Unruhe. Das heißt, wir sind zu feige geworden, über diese Themen wirklich zu sprechen. Die Lehrer des Wortes Gottes, Leiter, Hirten, haben eine Verantwortung, Gemeinde über diese Sachen zu unterweisen. Und auch, Geschwister, Hirten haben auch die Verantwortung, wie wir vor Gott erscheinen. Hirten haben sogar die Verantwortung zu sagen, Geschwister, wenn wir vor Gott erscheinen, müssen wir uns entsprechend kleiden. Die haben die Verantwortung, zu Geschwistern zu gehen und sagen, Schwester, so geht's nicht. Das ist erotische Kleidung, was du anhast. Kannst du bitte einen längeren Rock anziehen? So geht's nicht. Die haben die Verantwortung dafür. Wenn sie nichts sagen, dann wird das schlechte Vorbild sich ausweiten auf andere, die das dann auch so machen, und dann wird die Tür geöffnet. Deshalb haben hier Leiter Verantwortung in dieser Sache und Lehrer haben Verantwortung, darüber zu lehren. Wir müssen nicht brüskiert sein, wenn uns jemand sagt, also deine Kleidung, schau, das geht nicht. Du kannst nicht in der Gegenwart Gottes so kleiden. Geh nach Hause, zieh dich um und komm wieder. Früher hat man das gemacht. In den Kirchen hat man gemacht. Die haben gesagt, sie kommen hier nicht rein, so. Natürlich macht man das in Liebe, aber man muss es den Leuten sagen. Vor allem sind es oft jüngere Leute. Jüngere Leute sind ein bisschen freier wie die Älteren und dann denken, probieren sie mal dieses und jenes. Und dann kommen sie. Ich war in Amerika, einer kam im Trainingsanzug zum Abendmahl. Da haben aber die Geschwister gesagt, Brüder, so geht's nicht. Sie haben gesagt, bitte könntest du dich jetzt umziehen gehen. Wir müssen diesen Mut haben. Wenn wir das nicht machen, machen wir die Tür auf und wir unterstützen eine ungöttliche Entwicklung in der Gesellschaft. Jetzt sind wir ein Vorbild, jetzt sind wir ein Salz, jetzt sind wir ein Licht in der Welt und die Welt weiß auch, was sich gehört. Fragen Sie mal die Leute auf der Straße, wenn Sie jemanden sehen mit einem langen Rock. Frauen mit einem langen Rock, die sich sauber, fein kleiden, begegnet man anders, mit mehr Respekt, als Frauen in einer engen Jeanshose und T-Shirt mit so und so einem Ausschnitt und schulterfrei und so weiter. Man begegnet ihm anders. Einer solchen Frau macht man die Tür nicht auf beim Auto, wenn sie aussteigt, aber einer Frau, die dementsprechend gekleidet ist, macht man gerne die Tür auf beim Auto oder wenn man irgendwo reingeht oder so. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass Frauen wie Männer behandelt werden wollen und jetzt behandeln die Männer ihre Frauen wie die Männer. Die Frauen wollen ja Männer sein und dann verliert sich die Höflichkeit, verlieren sich gewisse Sitten, die aber Gott möchte. Wir wollen der Frau ein Ehre vermitteln als dem schwächeren Gefäß, steht in der Bibel, 1. Petrus 3. Und das tut man auch auf diese Weise und die Frau wird sich aber dementsprechend kleiden, sodass auch dieser Respekt kommt von dem Mann. Übrigens, die Männer sollen sich auch entsprechend kleiden. Wir dürfen nicht meinen, Männern ist alles erlaubt, die Frauen nicht. Das geht nicht so. Wir Männer haben auch zu schauen, dass wir ein Vorbild sind für unsere Frauen. Auch in der Art der Hose oder in der Art im T-Shirt und so weiter, wie laufen wir herum? Wir Männer haben hier ein großes, wir sind überhaupt die, die vorangehen in Sachen Kleidung. Männer sind immer die, die zuerst gehen und auch in dieser Sache. Und Männer sollen dann ihren Frauen auch helfen und sie sollen sie loben, sagen, du bist jetzt wirklich sauber gekleidet, anständig gekleidet, wie sich das gehört. Manche Eltern haben keinen Mut, mit ihren Kindern zu reden. Sie denken, wenn man denen sagt, dann laufen die davon. Das ist eine Frage, wie man die Sache angeht. Wenn Menschen mit dem Herrn leben wollen, dann kann man sie auf diese Schiene erreichen. Wenn sie den Herrn Jesus lieben, dann kann man ihnen zeigen, schau, wenn du den Herrn Jesus liebst, dann wirst du nicht eine weltliche Ideologie unterstützen, die dem Herrn greuelhaft ist. Ja, ich denke, wir haben hier genug. Ich fasse hier zusammen. Hosen waren in der Bibel und in der christlichen Welt bis ins 20. Jahrhundert nicht die weibliche Kleidung. Hosen kamen bei Frauen auf im Zeichen der Emanzipation. Sie sind ein Symbol für Männlichkeit, nicht für Zartheit, Zierlichkeit und Weiblichkeit. Sie lassen Körperkonturen stärker zur Geltung kommen, anstatt sie zu verhüllen. Ah, jetzt muss ich doch noch was sagen. Eine Frau hat einen Test gemacht mit Frauen. Sie hat, das ist beschrieben in diesem Buch, Privatsache Kleidung. Sie hat ein Bild gezeigt von einem Mädchen, normal gekleidet, normaler Rock, normale Länge. Und sie fragte die Frauen, was haben sie als erstes gesehen? In der ersten Zehntelsekunde, was haben sie gesehen? Wissen Sie, was die Frauen gesagt haben? Das Gesicht natürlich, was denn sonst? Gut, dann zeigt sie ein anderes Mädchen mit Jeanshose und T-Shirt, nicht extra unzüchtig, normale T-Shirt und normale Jeanshose. Hat sie dieselbe Frage gestellt, was haben sie in der ersten Zehntelsekunde gesehen? Dann haben der Großteil der Frauen, die da waren, haben gesagt, unter der Gürtellinie fiel unser Blick zuerst und dann erst haben wir das Gesicht gesehen. Aber in der ersten Zehntelsekunde sahen wir unter die Gürtellinie. Frauen, jetzt denken Sie sich, wenn man denselben Test bei Männern gemacht hat, was da geschehen ist. Selbes Ergebnis. Ein Mann ist ja noch viel stärker visuell so ausgerichtet. Wenn ein Mann eine Frau auf sich zukommen sieht, aus 20, 30 Meter Entfernung, wohin fällt der Blick in der ersten Zehntelsekunde? Probieren Sie das aus. Probieren Sie es selber aus. Wisst ihr, ich habe das hier gepredigt. Und dann stand eine Schwester auf, das heißt, sie ging nach Hause mit ihrem Mann und sie war böse auf mich und hat geschimpft. Das stimmt nicht, was der sagt. Und er war still, hat nichts gesagt. Und sie hat gesagt, jetzt probiere ich das aus. Und wie ist das geschehen ist? Sie ist erschrocken. Sie ist erschrocken über sich selber, dass sie genau so gesehen hat wie die Frauen, unter der Gürtellinie. Erste Zehntelsekunde. Was hat sie gemacht? Sie hat ihre Garderobe geändert. Sie war in Hosen und jetzt hat sie Hosen verbannt. Das hat Wirkung. Was wollen Sie, was wollen Sie Frauen, dass die Männer sehen? Als erstes, wenn sie einem Mann entgegenkommen. Wo wollen Sie, dass er hinschaut? Also das ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Die Hose an sich zieht die Blicke auf die Hüftgegend. Noch schlimmer ist es, wenn man von hinten schaut, wenn Männer von hinten Frauen nachschauen. Ich habe das beobachtet. Ich war mal, wir waren da irgendwo in einem Tourismusort, da sah ich einen Mann mit Kamera, wie er eine Frau filmt, die vor ihm geht, und genau dorthin auf ihr Gesäß gefilmt hat und gelacht hat er. Furchtbar, schrecklich. Aber das ist auch das ist Auswirkung von dieser Art Kleidung. Es gibt Dinge, die wir einfach verhüllen, bedecken und es ist kein Problem mehr. Hosen lassen den Teil des Körpers in den Vordergrund treten, wo die geschlechtliche Annäherung stattfindet. Nun, ich möchte hier schließen mit diesem Schlussprinzipien. Wir wollen in 2 Minuten Schluss machen. Prinzipien, wie sollen wir uns kleiden? Erstens zur Ehre Gottes und im Namen Jesu Christi. Denken Sie daran, wenn Sie einkaufen gehen und Kleider kaufen. Zur Ehre Gottes und im Namen Jesu Christi. Fragen Sie, ist das zur Ehre Gottes? Geziemend, wie es der Heiligkeit geziemt. Ehrbar, würdig, ordentlich und sauber. Heilig. Heilig heißt rein. Nicht so, dass unreine Gedanken bei anderen entwickelt werden. Oder dass man selber unheilig ist. Hat es ein Feedback, hat es eine Rückwirkung. Wenn eine Frau selber sich cool kleidet, Jeanshose und so weiter, dann gibt sie sich cool. Wenn eine Frau sich hübsch und würdig kleidet, gibt sie sich würdig. Auch übrigens beim Mann. Ist interessant, Kleider machen Leute. Man benimmt sich anders, wenn man im Anzug in die Tankstelle geht, als wenn man im T-Shirt in die Tankstelle geht, zur Tankstelle tanken geht. Und die Leute behandeln einen auch anders, interessanterweise. Fünftens, einfach, bescheiden, unauffällig. Nicht, dass man heraussticht mit der Kleidung. Es geht ja nicht um die Kleidung, es geht um unser Wesen, unser inneres Wesen. Dahin sollte das Augenmerk fallen. Schamhaft, keusch, sittsam, züchtig. Die Aufmerksamkeit auf das Richtige lenkend, nämlich auf das Angesicht. Unanstößig, nicht so, dass irgendwelche andere sich anstößig oder dass sie auf den Boden schauen müssen, wenn sie mich sehen. Also es gibt Frauen, da muss ich auf den Boden schauen, ich kann nicht hinschauen, wenn ich sie sehe. Nicht hier, aber es gibt irgendwo, man begegnet Frauen und man kann sie gar nicht anschauen. Geschlechtsspezifisch. Ich schließe mit dem Wort aus 1. Timotheus 2, Vers 9 und 10. Und ich möchte diesen Vers lesen in einer Umschreibung. Das heißt, ich lese den Vers zweimal. Ich lese den Vers zuerst wörtlich und dann umschreibend. 1. Timotheus 2, Vers 9. Ebenso will ich, dass die Frauen sich selbst in schicklichem Betragen schmücken, verbunden mit Zurückhaltung und einem gesunden Sinn und Züchtigkeit, nicht in Flechtwerk oder Gold oder Perlen oder kostspielige Kleidung, sondern was Frauen ziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. In der Umschreibung kann man das auch so ausdrücken, die Frauen sollen sich herrichten in einer würdevollen inneren Haltung, die auch in ihrer Kleidung sichtbar wird, indem sie ordentlich, schön und schlicht auftreten, mit innerer Scheu vor allem, wofür sie sich schämen müssten, und mit gesundem Verstand, der die moralischen Grenzen wahrt und nicht jeder eigenen Laune folgt. Nicht indem sie durch Haargeflechte sich ausstaffieren. Nicht mit Schmuckgegenständen aus Gold oder Perlen und nicht mit kostbarer oder auffallender Kleidung, sondern durch gute Werke, so wie es zu Frauen passt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Der Herr möge uns segnen. Wenn jetzt Fragen sind, dürfen Sie gerne Fragen stellen. Ich bin jetzt hier fertig. Oder auch nach der Versammlung Fragen stellen. Vielleicht machen wir es so ganz kurz, wenn jetzt was dringende Frage ist, Sie jetzt im Raum gerade sagen, jetzt, das muss ich jetzt unbedingt noch wissen, ich möchte jetzt gerne noch eine Antwort auf diese, jene Frage, dann bitteschön. Können uns auch Zeit nehmen nachher. Machen wir es so, dass wir hier mal abschließen. Und wenn jemand dann noch Fragen hat, können wir uns gerne Zeit nehmen. Dann schließen wir mit einer Gebetsgemeinschaft und stehen dazu auf. Ich mache den Schluss.